Ja, guten Morgen. Kind zu sein, nichts Falsches. Ich bin Mitte 40, bin immer noch Kind. Ja, und Jesus hat ja gesagt, wir sollen sein wie die Kinder. Nicht immer so durchgeknallt, aber so offenen Herzens. Ich habe euch heute ein Thema mitgebracht, das nichts mit Erntedank zu tun hat. Das hat zwei Gründe. Zum Teil hat sich jemand dieses Thema gewünscht. Zum anderen hätte ich letztes Wochenende hier predigen sollen und habe dann kurzfristig mit dem Wolfgang getauscht, weil bei uns etwas dazwischen gekommen sind, wir nach Norden fahren mussten übers Wochenende und deswegen sind wir heute da. Und zwar möchte ich heute darüber reden, was für einen Umgang mit der Welt will Gott von uns eigentlich haben? Was erwartet Gott von uns für einen Umgang mit der Welt? Und wenn ich von der Welt spreche, dann stellen wir uns die Frage, was ist das überhaupt? Ja, was ist die Realität? Was bildet die Welt für uns ab? Die Jelena und ich hatten vor 2 Jahren Besuch von ihrer besten Freundin, die damals noch in Prag lebte. Und sie ist nicht gläubig, aber in der letzten Zeit merkt man, dass sie mehr und mehr auf der Suche ist und sie liest viel über verschiedene Philosophien, Religionen, befasst sich mit verschiedenen esoterischen Theorien, hat mit Yoga angefangen, war in Indien, liest aber seit einiger Zeit auch immer wieder die Bibel und hat viele Fragen. Und während sie bei uns war, sind wir immer wieder auf den Glauben zu sprechen gekommen und interessanterweise hat sie mehr Probleme damit, Christen zu verstehen und wie die Christen ihren Alltag leben, als sie damit hat, die Bibel zu verstehen, beziehungsweise das, was Jesus sagt. Das, was Jesus sagt, scheint ihr ziemlich klar zu sein. Sie glaubt zwar nicht, dass das lebbar ist, ja, aber es ist ziemlich klar. Ja, aber uns versteht sie nicht. unter anderem ging es eben oft in den Gesprächen darum, warum Christen denn so weltfremd leben. Und ob Gott das von uns verlangt. Muss das so sein, wenn man Christ ist, dass man komisch wird? Da habe ich gefragt, was heißt denn komisch? Ja, du weißt schon, sage ich, nee, komm, machen wir ein bisschen genauer. Ja, in allem anders, also auch anziehen und Freunde und gar nicht mehr weggehen und nichts feiern und immer so betröppelt und da habe ich gedacht, naja, ich weiß ja nicht, was für Christen du kennst. Ja, Weltfremde hauptsächlich. Ja, dann habe ich gesagt, okay, muss zugeben, da gibt es bestimmt einige, die im Umgang mit der Welt so ihre Schwierigkeiten haben und mit dem Alltag und sich zurückziehen. Aber ich habe ihr ganz klar zu verstehen gegeben, dass Jesus das nicht von uns verlangt. Ja? Jesus hat am gesellschaftlichen Leben seines Umfelds teilgenommen, ist sogar auf Hochzeiten gegangen, hat Freunde gehabt, hat sogar solche Freunde gehabt, die ihm einen schlechten Ruf unter den Gläubigen seiner Zeit eingebracht haben, unter den Pharisäern und denen, die am Tempel tätig waren. Also Jesus war alles andere, nur nicht weltfremd. Ja? Und er war nicht zurückgezogen, sondern er hat am Leben teilgenommen. Aber die Realität ist schon, wenn wir in unsere Gemeinden reinschauen, dass viele so im Zwiespalt sind und sagen, oh Gott, die Welt geht, ich wollte fast sagen zur Hölle, aber ja, geht den Bach runter und alles läuft aus dem Ruder. Und wie erhalten wir uns und das, woran wir glauben, neben all dem, was um uns herum passiert? Und um zu verstehen, was in Europa passiert, müssen wir einige Dinge erkennen und verstehen. Durch das gesamte Mittelalter bis weit in die moderne Zeit hinein war es keine Frage, ob man an Gott glaubt oder nicht. Das ist euch klar, oder? Also nicht an Gott zu glauben war von 600-700 Jahren ein ziemlich riskantes Unterfangen. Oder es zumindest öffentlich zu sagen. Vielmehr war es nahezu so, dass alle an Gott glaubten und alle gesellschaftlichen Strukturen auf christlichen Werten aufgebaut waren. Wenn wir ehrlich sind, waren diese oft korrumpiert, sie waren verschoben, zum Teil falsch verstandener Glaube, aber es stellte sich gar nicht die Frage, ob man glaubt oder nicht, höchstens die Frage, wie man glaubt. Die wichtigste Frage über Jahrhunderte hinweg war eben nicht, ob man glaubt oder nicht, sondern zu welcher christlichen Glaubensgemeinschaft man gehörte. Über die Zugehörigkeit zur römisch-katholischen Kirche oder zu einer aus der Reformation entstandenen Glaubensgemeinschaften wurden erbitterte Kriege geführt, aber gar nicht zu glauben, war für die meisten nicht auf dem Schirm. War keine Option. Somit war der Glaube ein natürlicher Aspekt des täglichen Lebens und wurde in der Öffentlichkeit gelebt. Nun wissen wir alle, dass dem nicht mehr so ist. Ja? Wir leben hier in Europa offiziell im nachchristlichen Zeitalter. Ja, Soziologen nennen das so, das ist ein nachchristliches Zeitalter. 2014 hat die Evangelische Kirche Statistiken veröffentlicht, nach denen nur noch in der Altersgruppe über 66 Jahren mehr als die Hälfte an Gott glaubt. Also nur noch in der Altersgruppe über 66 glaubt mehr an die Hälfte der Deutschen an Gott. Bei den jungen Menschen unter 30 Jahren sind es weniger als ein Drittel. Auch wenn wir also ein christliches Abendland sind, ja, gehören diejenigen, die an einen Gott glauben, der mit Menschen interagiert, mittlerweile eine Minderheit an. Wenn man dann noch hinsieht, wie viele davon, die angeben zu glauben, wie viele von denen überhaupt eine aktive persönliche Beziehung zu Gott haben und pflegen, dann ist es eine Minderheit innerhalb der Minderheit. Viele glauben, aber passiv. Es hat keinen Effekt auf ihr Leben. Nun habe ich vor 2 Jahren hier darüber gesprochen, dass sich auch ein anderer Trend abzeichnet. Die Predigt damals hieß, ich glaube an Gott, aber nicht an die Kirche, an Religion und nicht an die Bibel. Ja? Und da habe ich darüber gesprochen, dass wenn man Statistiken sich anschaut und wenn man das, was ich eben gesagt habe, sich anschaut, könnte man meinen, dass Atheismus und Agnostiker zunehmen, dass Menschen, die an gar nichts glauben, in der Mehrheit sind. Witzigerweise ist das auch nicht der Fall. Ja? Genauso wie die Anzahl bekennender Christen abnimmt, genauso nimmt die Anzahl bekennender Atheisten und Agnostiker ab. Denn was passiert, ist, dass sich mehr und mehr Menschen ihren eigenen Glauben stricken. Irgendeine diffuse Spiritualität, die sie sich aus verschiedenen Dingen zusammenbauen. Wir leben in einer Zeit des kulturellen und religiösen Pluralismus, heißt das, der Vielfältigkeit. Viele Religionen und Ideologien behaupten, die absolute Wahrheit zu vertreten und kämpfen um die Aufmerksamkeit der Menschen. Und dann gibt es noch die Ideologien und Religionen, die behaupten, es gibt keine absolute Wahrheit. Ja? Es gibt nicht mehr nur eines oder wenige Weltbilder, welches die geistliche Welt erklären, und Menschen bedienen sich zunehmend wie in einem Supermarkt und stellen sich aus allem Möglichen so einen Warenkorb zusammen, der ihnen am besten in Lebensstil, Werte und Persönlichkeit passt. Und dann sind sie spirituell, aber nicht christlich. Aber sie glauben an Gott und an Jesus und an vielleicht noch ein paar andere. Alle Wege führen nach Rom, scheint die Devise zu sein. Und somit alle Arten von Glauben führen zu Gott. Schockierend war eine Statistik, die ist erst 2 Wochen alt. Ich weiß noch nicht, ob sie veröffentlicht ist. Ich habe ein Pre-Release mal gelesen, dass in den USA, also es ist gerade aktuell, eine Umfrage war unter evangelikalen, freikirchlichen Pfingstlern, also dieser enge Kern der konservativen Christen im evangelikalen Bereich. Und über 60% haben gesagt, dass Gott Anbetung und Lobpreis von jedem auf jede Art annimmt. Das heißt, selbst wenn Moslems Gott loben und preisen und anbeten und ihren Gott falsch verstehen, so nimmt das Gott an. Wenn das Buddhisten tun, ist es auch so. Wenn das Hindus tun, dann nimmt halt Gott das an. Und die müssen da gar nichts wirklich in Ordnung bringen. Ja? 60%. Als Christ, der an der Bibel als offenbartes Wort Gottes glaubt und an Jesus als den Weg, die Wahrheit und das Leben, fühlt man sich im öffentlichen Raum durch all die Tatsachen, die wir jetzt aufgezählt haben, nicht nur teilweise wie aus dem Film gefallen, man wird sogar aktiv ausgegrenzt, lächerlich gemacht und nicht für voll genommen. Wie kann man nur glauben, dass nur deins das Richtige ist? Ja, es klingt ja auch nach Irrsinn. Ja? Und Paulus hat es ja gesagt vor 2000 Jahren, dass die Wahrheit für den, der nicht drinsteckt, wie Irrsinn klingen muss. Aber das macht sie nicht weniger wahr. Was ist also in diesem Spannungsfeld natürlicher, als sich in den geschützten Raum von Heim und Gemeinde zurückzuziehen, wo man Glauben ungehindert leben kann, keine Anfeindungen ertragen muss und die Gemeinschaft mit Gott und den Geschwistern genießen kann? Das Problem ist aber folgendes. Je mehr wir das tun, desto mehr verlieren wir den Bezug zu der uns umgebenden Welt und desto eigenartiger werden wir durch das Schmoren im eigenen Saft. Und je mehr wir uns als Einzelne und als Gemeinden von der Gesellschaft um uns herum abkapseln, desto eigenartiger werden wir, wie unsere Freundin das festgestellt hat bei manchen. Es gibt aber auch nicht nur in der heutigen Zeit oder im Neuen Testament, sondern auch im Alten Testament eine Situation, wo das Volk Gottes genau diesen Fehler gemacht hat. Und darüber möchte ich heute reden, um vielleicht etwas daraus zu lernen. Wir sehen eine Situation, in der sich das Volk Gottes vermeintlich zum Selbstschutz oder zum Schutz seiner eigenen Heiligkeit und Reinheit zurückgezogen hat in einen sicheren Kokon und seine Berufung einfach vergessen hat. Wir erinnern uns, was ist die Berufung, die das Volk Gottes hatte? Im Alten Testament hatte Gott Abraham gesegnet und im gleichen Atemzug gesagt, dass er selbst zum Segen für alle Völker sein soll. Das heißt, Abraham und das Volk Gottes waren nie geplant als Endstation für den Segen, sondern als Kanal für den Segen, für die gesamte Schöpfung. Ja? Sie waren die erste Stufe der Erlösungsgeschichte Gottes nach dem Fall. Durch das Volk Gottes sollten alle Völker gesegnet werden. Und wir erinnern uns, der Segen wurde weitergegeben und der Auftrag auch über Jakob, Josef, Mose und so weiter. Gottes Plan war, dass durch das Volk seines Bundes die gesamte Menschheit gesegnet wird. Wenn wir aber ein paar hundert Jahre vorspulen, sehen wir ein Volk, welches die Früchte seines Bundes mit Gott genoss, aber anstatt seinen Auftrag zu erfüllen, isolierte es sich von den Bedürfnissen der Welt, wurde stolz, hielt sich für was Besseres und vergaß, dass alles aus Gnade von Gott kam, mit der Bedingung, den Segen weiterzugeben. Gott hatte einen Plan gehabt. Er wollte durch sein Volk alle Völker segnen und erreichen, aber sein Volk fing an, die Fremden auszugrenzen, den, man sagt da, die Bedürftigen zu unterdrücken, den Fremden zu vernachlässigen, was ein Unding war. Die Israeliten nahmen sich selbst zu wichtig und sonnten sich in der Tatsache, dass sie Gottes auserwähltes Volk seien. Durch den Bund, den sie hatten, wurden sie stolz. Sie behandelten alle anderen herablassend, obwohl sie, kurz bevor sie in Gefangenschaft abgeführt wurden, kaum besser waren als alle anderen um sie herum. Nun ändert Gott seinen Plan. Er lässt zu, dass sein Volk überwältigt und zerschlagen wird. Viele werden in Gefangenschaft geführt und um alles noch schlimmer zu machen, ja, um die Demütigung, das muss man sich mal geben, sie werden nicht von irgendjemandem überwältigt und gefangen, sondern von Babylon, von der gottlosesten aller Nationen. Ein Land, das zwar eine Hochkultur war, das eine Zivilisation war, das kulturell um Ebenen über allem war, was in der Region vorhanden war. Ja? Also eine echte Hochkultur, aber eine Hochkultur, in der es so zuging, dass bis heute der Begriff die Hure Babylon bis ins Neue Testament und in die heutige Zeit als Symbol für alle Verkommenheit menschlicher Kulturen ohne Gott steht. Das heißt, es war eine Hochkultur, sie war weit entwickelt, sie war wirtschaftlich stark, militärisch stark, aber sie war menschlich, sozial und religiös verkommen. Doch wie sah so ein Exil aus? Also sie wurden überrannt, die Hauptstadt wurde zerstört, Jerusalem wurde zerstört, der Tempel wurde zerstört und das Volk Gottes wurde ins Exil geführt. Wie sah das aus? Das müssen wir uns in der damaligen Zeit so vorstellen, dass nach einem verlorenen Krieg zuerst mal die Elite des Landes gefangen genommen wurde und in das Reich der Sieger abgeführt wurde. Dazu gehörten neben der Regierung auch religiöse Führer, aber auch Handwerker, gute Handwerker, Lehrer und so weiter. Man quetschte das Land aus wie eine Zitrone und ließ nur das übrig, was man selber nicht brauchen konnte und was keine Gefahr für die neue Ordnung darstellte. Und in diesem konkreten Fall, und das vergessen wir oft oder wissen wir oft nicht, wenn wir diese Geschichte lesen im Alten Testament, in diesem konkreten Fall, als das Volk Gottes nach Babylon ins Exil geführt wurde, war über die Hälfte des Volkes Gottes in seiner Heimat zurückgeblieben. Also wir haben immer das Bild, dass die komplett nach Babylon mussten, aber nein, über die Hälfte blieb im alten Land zurück. Nur gab es keinen Tempel mehr, keine Hauptstadt mehr, keine Infrastruktur mehr, keine politische Führung und Regierung mehr, es gab keine Lehre mehr, es gab nichts mehr. Ein bisschen armselige Landwirtschaft und ja. Trotzdem glaubten diejenigen, die zurückgeblieben waren, die einzig Gläubigen und Treuen zu sein, die es gab, und in ihren Augen waren sie jetzt der Rest des Volkes Gottes, die Heiligen, die Einzigen, das, was es zu bewahren galt. Gleichzeitig versuchten diejenigen, die weggeführt worden waren, sich in Babylon so einzurichten, dass sie möglichst gar keine Berührungspunkte mit der sie umgebenden Kultur hätten. Ja? Sie versuchten, die Dienste, die von ihnen eingefordert wurden, so abzuliefern, dass sie nicht bestraft wurden, aber dass sie keinen Kontakt zur umgebenden Kultur hatten. Sie waren heilig in ihrer Sicht, wollten sich nicht verunreinigen. Sie isolierten sich, nahmen nicht am gesellschaftlichen Leben des Landes teil, lebten unter sich, heirateten unter sich, entwickelten ihren Glauben anhand der gegebenen Situation weiter und wurden für ihr Umfeld immer eigenartiger, immer fremder. Es war für sie schwierig. Der Tempel, das Zentrum ihres Glaubens, ja, das Zentrum ihrer Kultur, war nicht mehr da. Also sie waren zwar gleichzeitig in einem Selbstfindungsprozess, in einer Umbruchphase, aber wollten auf keinen Fall, dass sich irgendwie was verändert, wenn es irgendwie geht. In alledem glaubten sie, Gottes Willen zu tun. Sie glaubten daran, dass er sie erlösen würde, dass er sie ins gelobte Land zurückführen würde. Und daran glaubten sie fest. Ja? Und in der Zwischenzeit mussten sie nur zusehen, dass sie durchhalten und sich so wenig wie möglich verändert. Ihr Auftrag, ein Segen für die Völker zu sein, den hatten sie komplett vergessen. Wenn wir kurz vorspulen würden, als ungefähr 40 Jahre nach dem Tod Jesu Jerusalem zerstört wurde und die Gemeinde dort zerschlagen wurde, hatte das zur Folge, dass in der gesamten Region, wenn man im Zirkel so einen 1000-Kilometer-Kreis um Jerusalem gemacht hätte, explodierten die Gemeinden. Sie wuchsen in einer Geschwindigkeit, die unvorstellbar war. Und wo es keine gegeben hatte, schossen sie wie Pilze aus dem Boden. Was war da passiert? Genauso ein Unheil, eine Zerschlagung einer bestehenden Situation. Nur hat die erste Gemeinde was getan? Sie hat gesagt, okay, das ist jetzt die Realität, wie gehen wir damit um und wie erfüllen wir unseren Auftrag mit den neuen Gegebenheiten? In Babylon hat das Volk Gottes diese Frage gar nicht gestellt. Sie haben nur gefragt, oh Gott, was tun wir nur, damit sich so viel oder so wenig wie möglich verändert? Und hier schalten wir uns mit den Versen ein, die ich heute lesen möchte. Jeremias Brief an die Weggeführten in Babel, ab Kapitel 29 im Buch Jeremia. Und dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem an den Überrest der Ältesten der Weggeführten sandte, sowie an die Priester und Propheten und an das ganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte. Und ab Vers 4 heißt es: So spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel weggeführt habe. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt Frauen und zeugt Söhne und Töchter und nehmt Frauen für eure Söhne und eure Töchter gebt Männern zur Frau, damit sie Söhne und Töchter gebären, damit ihr euch dort mehrt und eure Zahl nicht abnimmt. Und auch das Wohlergehen der Stadt, in die ich euch weggeführt hatte, sucht und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Frieden werdet ihr auch Frieden haben. Denn so spricht der Herr der Herrscharen, der Gott Israels: Lasst euch nicht täuschen von den Propheten, die unter euch sind, noch von den Wahrsagern. Hört nicht auf ihre Träume, die ihr euch träumen lasst. Denn sie weissagen euch falsch in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Hier mache ich eine kurze Pause, wir werden gleich weiterlesen. Aber hier spricht Jeremia von falschen Propheten und Wahrsagern, die dem Volk Gottes die Träume sagten, die sich das Volk Gottes sowieso erträumte. Also sie redeten ihnen nach dem Mund. Ja? Sie erkannten das emotionale Bedürfnis des Volkes und prophezeiten genau in die Richtung: Ah, der Herr wird erlösen, zurück, alles wird wieder gut werden, alles wird wieder wie vorher werden, haltet nur durch, es wird sich nichts verändern. Ja? Da fällt mir ein, ich habe vor einigen Wochen eine Predigt gehört, da hat ein Pastor gesagt, der mit Gemeindeberatung arbeitet. Kennt ihr das? Die Gemeinden, die Schwierigkeiten haben, kriegen für kurze Zeit einen Verbandspastor, der sich da kümmert für Konfliktlösungen, Gemeindeaufbau oder wenn ein Pastor überraschend gestorben ist oder so. Und das ist jemand, der in seinen 35 Jahren Erfahrung durch hunderte Gemeinden durchgekommen ist. Und er hat gesagt, in der Predigt hat gesagt, also ganz ehrlich, wenn aus irgendeinem komischen Grund des Universums die 50er Jahre zurückkämen, viele unserer Gemeinden wären bereit. Ja? Wir wären bereit. Warum? Weil wir die 50er Jahre nie gehen lassen haben. Wir haben nicht festgestellt, dass sich was verändert hat um uns herum. Und genau davon spricht diese Stelle. Ja? Ja? Da haben Leute prophezeit, die 50er kommen wieder. Ja? Verändert bloß nichts. Das, was um uns herum passiert, ist nicht real. Der Herr wird eingreifen und die 50er kommen wieder. Ja? Dann wendet sich aber Gott in den nächsten Versen an diejenigen, die zurückgeblieben sind im Land. Diejenigen, die nicht bereit waren, das Schicksal der Weggeführten zu teilen, sondern sich in der Heimat eingeigelt hatten und von den eben erwähnten Propheten, von den gleichen Propheten aus Babylon bekräftigt wurden, sie seien das wahre Israel, sie seien der Rest, der erneuert werden würde und sie sollen auch nur durchhalten und sich ja nicht verändern. Und zu ihnen sagt Gott: Weil ihr aber sagt, der Herr hat uns in Babel Propheten erweckt, für wahr, so spricht der Herr über den König, den ihr auf den Thron Davids setzt und über das ganze Volk, das in dieser Stadt wohnt, über eure Brüder, die nicht mit euch in die Gefangenschaft gezogen sind, so spricht der Herr der Herrscher: Siehe, ich sende das Schwert, die Hungersnot und die Pest gegen sie und ich will sie machen wie die abscheulichen Feigen, die man vor Schlechtigkeit nicht essen kann. Und ich will sie mit dem Schwert, mit Hungersnot, mit Pest verfolgen und will sie zum Schrecken für alle Königreiche der Erde machen, zum Fluch und zum Entsetzen, zum Spott und zum Hohn unter allen Völkern, wohin ich sie vertrieben habe. Dafür, dass sie nicht auf meine Worte gehört haben, spricht der Herr. Da ich doch meine Knechte und die Propheten zu ihnen gesandt habe, indem ich mich früh aufmachte und immer wieder sandte, aber ihr habt nicht gehört, spricht der Herr. So, das sind harte Worte. Das sind harte Worte für jemanden, der denkt, dass er der Einzige ist, der noch mit Gott in Ordnung ist. Ja? Warum sagt das Gott? Weil Gott gesagt hat: Hey, ich habe versucht, dich zu rufen, zu ziehen, zu schieben, ja? Dir deine Aufgabe neu schmackhaft zu machen. Wieder lebendige, dass ich lebendige Beziehung mit dir habe und du lebendige Beziehung mit deinem Umfeld hast, ja? Dass du mein Botschafter für diese Welt bist, ja? Und du mein Zeugnis für diese Welt bist. Und du hast nicht reagiert. Und dann kommt so ein Elend wie die Zerschlagung des ganzen Landes und die Wegführung des halben Landes nach Babylon. Und trotzdem, was macht ihr? Nur nichts verändern. Ja? Das heißt, irgendwie gehen da langsam die Rezepte aus. Was kann man noch tun, dass jemand aufwacht und versteht, dass irgendwas falsch läuft? So. Und für die, die es noch nicht gemerkt haben, worauf ich hinaus will: Wenn wir verstehen, dass wir als Gemeinde in einer nachchristlichen Kultur am ehesten dem Volk Gottes im Exil gleichen, dann können wir hier Lehren rausziehen. Und jetzt weiß ich, dass ihr nicht eine dieser Gemeinden seid, die sich isoliert, sondern eine, die dienen möchte und sich ausstreckt und ihr bereitet eine Evangelisation vor, ja, Das gibt es ja auch immer seltener. Aber trotzdem denke ich, dass wir vielleicht Dinge lernen können. Ja? Auch wenn wir nicht auf dem ungesunden Extrem des Spektrums uns befinden als Gemeinschaft, können wir hier vielleicht etwas für uns rausziehen. Wir sehen zwei Dinge in diesem Text, bei denen wir lernen dürfen. Das erste ist eine Ermutigung an die Weggeführten in Babylon, sich auf ihr Umfeld einzulassen. Wir sind nicht von dieser Welt, aber wir sind in dieser Welt. Wir sollen dieser Welt zum Segen sein und wir müssen nicht Angst vor ihr haben. In einem Teil dieses Kapitels, den ich jetzt nicht vorgelesen habe, verspricht Gott, dass er sein Volk aus der Knechtschaft wieder befreien wird. Und es ist von 70 Jahren die Rede. 70 Jahre ist eine Lebensspanne. Und für viele in der damaligen Zeit eine durchschnittliche Lebensspanne. Und für viele wäre das Naheliegendste gewesen, diese 70 Jahre auszusitzen, oder nicht? Wenn dann Gott wieder alles gut macht, warum nicht? Trotzdem gibt Gott ihnen nicht Durchhalteparolen mit auf den Weg, sondern fordert von ihnen, sich umzustellen, in ihrem Denken, in ihrem Leben auf die neuen Gegebenheiten einzustellen. Und genauso ist es bei uns. Wir haben die Verheißung, dass Jesus wiederkommen wird. Und wenn man so manche Gemeinde und manchen Gläubigen betrachtet, könnte man meinen, es gehe im Leben nur darum, so wenig wie möglich Berührungspunkte mit der Welt zu haben, um ja keine Flecken auf unsere weißen Kleider zu bekommen, bis Jesus wiederkommt. Gott widerspricht dem und sagt uns ganz klar, dass wir uns mit der Welt auseinandersetzen sollen. Unser Auftrag ist, Licht und Salz der Welt zu sein. Das Reich Gottes bauen bedeutet, der Welt zu dienen und durch unser Leben und Zeugnis auf die Wahrheit Jesus hinzudeuten. Und damit kommen mehr und mehr hinzu. Und das Reich Gottes wird gebaut und die Werte, die Christus auf diese Welt mitgebracht hat, durchdringen die Gesellschaft dann durch unser Vorbild, unseren Dienst. Ja? Aber wir können nicht durchdringen und nicht Vorbild sein, wenn wir nicht da sind, wenn die Menschen uns nicht erleben, wenn die Menschen uns nicht kennen. Um dem Nächsten dienen zu können und um Zeugnis sein zu können, müssen wir Beziehungen mit Menschen pflegen, die nicht gläubig sind. Und mit Beziehungen meine ich Beziehungen und nicht, ich kenne Leute, die führen so Strichlisten, wie viele sie dann zum Herrn geführt haben. Ja? Und die einzige Rechtfertigung, mit einem Nichtchristen zu reden, ist dann das Evangelisieren. Also Entschuldigung, das riecht jemand, der nicht gläubig ist, 100 Meter gegen den Wind. Das ist keine authentische Liebe und nicht die richtige Motivation, um vor jemanden zu treten, um ihm Zeugnis zu geben. Es gibt Situationen und Großevangelisationen, wo Leute mit einer wirklichen Salbung für das evangelistische Predigen auch unpersönlich Botschaften übergeben. Natürlich. Aber in der heutigen Zeit sehen wir, wenn wir uns Gemeindewachstum anschauen, dass dort Gemeinden am intensivsten wachsen, wo sie über persönliche Beziehungen wachsen. Dort, wo mein Freund mein Leben kennt und meine Einladung annimmt und kommt und Gott begegnet, dort wächst Gemeinde heute. Wenn wir aber keine Freundschaften und keine Bekanntschaften haben und keine Zeit verbringen mit Menschen, wie sollen sie uns dann kennen, um überhaupt unserem Zeugnis vertrauen zu können? Wo soll überhaupt die Gelegenheit herkommen, dass sich jemand öffnet in der heutigen unpersönlichen Zeit, dass wir in das Leben reinsprechen können und dürfen? Wenn wir einen Platz im Leben von Menschen haben, die Christus nicht kennen, dann werden wir auch den Raum bekommen, auf natürliche Weise Zeugnis geben zu können und eine Saat zu pflanzen. Und das, was wir sagen, wird Gewicht haben. Habt ihr schon gemerkt, wenn ihr jemanden nicht kennt in der heutigen Zeit, ist es egal, was der sagt? Ja, weil es keinen Effekt hat, weil es nicht wichtig ist. Nur wenn du einen Menschen kennst, ihn verstehst, seine Geschichte, dann bekommt das, was er sagt, Gewicht. Ich habe gehört, 10 Tage sind es bis zu eurer Evangelisation, oder? Habe ich das richtig gelesen hier? Und meine konkrete Bitte an euch ist, natürlich Freunde einzuladen, also das ist es immer, und Bekannte und Kollegen, ja. Aber meine Bitte ist, dass zusätzlich dazu ihr auf Menschen zugeht, die hierher kommen werden, ja. Und nicht zugeht, um sie, wie nenne ich es jetzt, um sie voll zu evangelisieren, ja. Die jungen Menschen heute sagen, ihnen das Ohr abzukauen mit einem Glaubensgeschwafel, ja. Nein, sondern redet mit ihnen, lernt sie kennen, hört zu. Seid jemand, der zuhört, dem man vertraut, und lasst euch vom Heiligen Geist zeigen, wie ihr diesen Menschen ein Segen sein könnt, wie ihr diesen einen dienen könnt, und dann wird die Gelegenheit da sein für gezielte kleine Nachrichten, die um so viel mehr Effekt haben, als einem das Ohr abzukauen, ja? Als einem ständig mit der gleichen Botschaft zuzuknallen. Lernt, was es bedeutet, Zeugnis zu geben. Nicht jeder ist zum Evangelisten berufen. Ja? Ich habe nicht die Begabung. Ich kenne auch viele andere, die sie nicht haben. Ich kenne auch ein paar, die eine wundervolle evangelistische Begabung haben und diesen Dienst ausfüllen. Und nicht jeder muss evangelisieren und öffentlich predigen und so wie ich es in meiner Jugend versucht habe, auf irgendwelchen Kisten in der Fußgängerzone zu stehen und den Leuten zu erklären, dass sie in die Hölle gehen. Keine gute Idee. Okay, ich hatte auch gute Tage, aber war keine gute Idee. nicht jeder ist Evangelist, aber jeder ist dazu berufen, Zeugnis zu geben. Jeder von uns hat den Auftrag bekommen, Zeugnis zu geben. Was bedeutet Zeugnis zu geben? Zeugnis bedeutet, jemandem zu sagen, was du mit Gott erlebt hast. Das heißt nicht, den anderen voll zu pumpen, dein Leben ist unordentlich, du bist Sünder, du gehst in die Hölle, mit dir passt was nicht, mit der Welt passt was nicht, mit deiner Familie passt was nicht, mit deiner Firma passt was nicht, mit unserer Stadt passt was nicht, mit der Gesellschaft passt was nicht. Das ist nicht Zeugnis zu geben. Ja? Dass irgendetwas nicht passt, wissen die Leute in der Regel auch so, und außerdem ist das die Arbeit des Heiligen Geistes, jemanden aufzuzeigen, was in Ordnung zu bringen ist. Unsere Aufgabe ist zu sagen, das hat Gott mit mir in meinem Leben getan. Das bedeutet, das Zeugnis zu geben. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und um das effektiv machen zu können, brauchen wir eine Beziehung mit den Menschen. Das ist, was ich euch mitgeben möchte für die nächste Zeit. Aber wir haben ja noch eine Sache, die wir aus den gelesenen Versen im Alten Testament lernen können. Und zwar, das Zweite ist, es betrifft diejenigen, die zurückgeblieben sind, ja? Die entweder in der Vergangenheit leben oder in der Isolation leben, die sich nicht auf die neuen Gegebenheiten und Realitäten einlassen wollten, sondern versuchten, an einer Vergangenheit festzuhalten, die es nicht mehr gab. Und auch wenn sie nicht wahrhaben wollten, es hatte sich alles verändert. Und hallo, unsere Gesellschaft hat sich verändert. Ja? Ich bin jetzt 44 Jahre alt. Also, so was ich bewusst und aktiv überblicken kann, ja, sagen wir mal 35 Jahre, ja, da hat sich einiges verändert. Da hat sich nicht nur im Alltag was verändert, da hat sich auch im Weltbild der Menschen was verändert. Da hat sich extrem viel darüber verändert, wie wir Beziehungen leben, wie wir Wahrheiten wahrnehmen, wie wir überhaupt Werte leben. Und wir können uns jetzt entweder darauf einstellen und schauen, was machen wir damit? Wie stellen wir uns da jetzt auf, da es jetzt mal so ist, wie es ist? Oder wir können uns auf bekanntes Territorium zurückziehen und dort aussterben. In die Vergangenheit oder in die Isolation. Was wir aber nicht können, wir können nicht die Zeit zurückdrehen und die Realitäten ungeschehen machen. Wir können die gesellschaftlichen Veränderungen nicht zurückdrehen, und das ist gar nicht unsere Berufung. Sondern wir sollen Licht sein. Der Orientierungspunkt. Was ist das Licht im Dunkeln? Was ist ein Leuchtturm? Das ist der Orientierungspunkt. Ja? Es macht nicht die Welt hell, wenn die Sonne nicht da ist. Sondern es gibt Orientierung. Beachtet bitte, dass Gott hier von seinem Volk nicht verlangt, den Glauben aufzugeben oder ihre Identität, sondern ihrem Auftrag gerecht zu werden, den Menschen zu dienen. Aber es ist klar, dass jetzt andere das Sagen haben. Ja? Bis zum Exil hatte Israel im Volk Gottes in Israel das Sagen. Gott hatte das Sagen, im Idealfall. Es gab gute Könige, schlechte Könige, aber auf jeden Fall hatten sie das Sagen. Sie machten die Regeln, sie machten die Werte, sie machten das gesellschaftliche System. Und plötzlich war das nicht mehr so. Sie waren in der Minderheit. Ja? Und trotzdem, wie wir auch in der Minderheit sind, trotzdem sagt Gott, dass dies kein Grund ist, sich zurückzuziehen, sondern dass wir aktiv werden mit unserem Handeln, das Wohlergehen der uns umgebenden Gesellschaft suchen. Klarer kann das nicht sein, was hier steht. Ja? Was sagt der Prophet? Und sucht das Wohlergehen der Stadt, in die ich euch weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn. Denn in ihrem Frieden werdet auch ihr Frieden haben. Im ersten Teil des Satzes geht es klar um Aktivität, wenn man sich da ein bisschen die Grammatik noch ansehen würde. Da geht es nicht, wünscht euch das Wohlergehen dieser Stadt, ja, sondern sucht, seid aktiv, kämpft dafür, dass es besser wird in der Gesellschaft um euch herum und betet für sie zu dem Herrn. Denn in ihrem Frieden werdet ihr auch Frieden haben. Und wie wir gesehen haben, für diejenigen, die zu all dem nicht bereit sind, die es lieber gerne so kuschelig hätten wie früher, für die hat Gott sehr, sehr harte Worte bereit. Und noch ein ganz kurzes Wort, bevor ich aufhöre, noch ein kurzes Wort an diejenigen, die glauben, sie würden durch den Kontakt mit der Welt sich verunreinigen. Ich habe letztes Wochenende eine alte Analogie wieder gehört, die ich komplett vergessen hatte. Und zwar darüber, dass als Petrus sich bewusst wurde, Jesus wollte vom letzten Abend mal seinen Jüngern die Füße waschen. Und Petrus wollte erst nicht. Er hat gesagt, Herr, wie könnte ich dich so erniedrigen, dass du mir die Füße wäschst? Ja? Aber als er dann begriffen hat, worum es geht, dass Jesus ihn reinmachen möchte, hat er gesagt, boah, nicht nur die Füße, hier alles. Ja, mein Kopf, alles, wasch mich ganz. Und dann sagt Jesus, nee, der schon gebadet ist, ja, der schon rein ist, nur die Füße. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir sind rein. Wir sind rein und heilig. Und durch unseren Austausch mit der Welt, durch unsere Beziehung mit den Menschen draußen, durch unsere Arbeit, durch unsere Tätigkeit, durch unsere ehrenamtliche Aktivitäten, was auch immer es ist, ja, sind wir draußen unterwegs und wir machen uns vielleicht die Füße ein bisschen staubig, ja. Aber unser Kleid bleibt rein. Wir bleiben rein, weil wir gereinigt und geheiligt sind durch den Herrn. Wenn wir in ihm sind und in ihm bleiben, ist diese Welt um uns herum keine Gefahr. Wir müssen abends, wenn wir nach Hause kommen, uns die Füße waschen. Das müssen wir. Vor den Herrn treten, den Staub des Tages abspüren, Herrn. Oh Herr, hier habe ich vielleicht ein bisschen falsch reagiert oder das war, oder hier wurde ich tatsächlich verleitet, daneben zu treten oder einfach mal den Tag Revue passieren lassen, Staub runterwaschen. Aber unsere Heiligkeit, unsere Erlösung, unsere Zukunft, unsere Beziehung zu Gott sind durch nichts gefährdet, was uns die Welt entgegenwerfen kann. Und meine Lieblingsverse, wer in Ulm mich öfter gehört hat, der weiß, ich fange jetzt nicht an mit Römer 9 wieder, aber wer möchte, kann sich's ansehen, was für eine Liste der Paulus da aufstellt an Ekligkeiten, die uns im Leben begegnen können. Ja? Von politischen, menschlichen, gesundheitlichen, natürlichen und übernatürlichen Dingen, die uns das Leben entgegenwerfen kann und schlimme Dinge passieren können. Und am Schluss sagt er was? Und nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes in Jesus Christus. Nichts kann uns unsere Erlösung nehmen. Hab keine Angst. Zum Schluss, worum geht es eigentlich? Es geht zurück in die Zukunft. Was heißt zurück in die Zukunft? Ja. Die Zukunft steht vor uns, die Gesellschaft verändert sich. Lasst uns zurückbesinnen auf die erste Gemeinde, weil die stand vor einer sehr ähnlichen Situation. Als die ersten Gemeinden anfingen, sich auszubreiten, lebten sie in einer Gesellschaft, die geprägt war von viel Götterei, von allen möglichen Perversion, von politischer Unterdrückung, Machtmissbrauch, Korruption. Manchmal verklären wir die Vergangenheit, aber wenn man sich das Römische Reich mal richtig anschaut, ja, was die Geschichte und die Soziologen uns darüber sagen, dann waren die nicht weniger schräg als die modernen Gesellschaften der heutigen Zeit und waren genauso krank im Kopf und in ihrem Verhalten, wie wir das heute sehen. Ja? Und was hat die Gemeinde gemacht? Sie hat sich nicht versteckt. Sie hat diese schmutzige, korrumpierte Welt überrollt mit dem Evangelium Gottes. Sie haben sich geopfert, sie haben gedient für Menschen, wie sie nicht kannten. Ich rede immer wieder über die große Pestepidemie in Nordafrika, als ein berühmter Bischof davon geschrieben hat, dass allein durch die Entscheidungen, dass die Christen in den Städten bleiben und sich um die zurückgelassenen Sterbenden kümmern, ist die Gemeinde um das fast 40-fache gewachsen in der Generation danach. Ja? Es gibt so viele Möglichkeiten, das Evangelium nach vorne zu bringen, ohne sich verstecken zu müssen. Die ersten Gemeinde hat nicht darauf verzichtet zu sagen, wir predigen die einzige Wahrheit. Damals gab es zig Wahrheiten. Ja? In Rom gab es dieses Pantheon. Ja, was heißt Pantheon? Ja, das ist der Tempel für alle Götter. Ja? Und wisst ihr, dass die ersten Christen von den Römern als Ungläubige bezeichnet wurden, als Atheisten? Weil sie nicht willens waren, allen Göttern zu huldigen, sondern behaupteten, nur einen zu haben. Und der war noch auf der Erde. Ja? Deswegen hat man sie die Gottlosen, die Atheisten genannt. Und trotzdem hielten sie an ihrer Wahrheit fest, aber interagierten mit ihrem Umfeld, mit der Realität, mit der Welt um sie herum und wurden gesegnet. Ja? Innerhalb von 300 Jahren hatten sie den ganzen Mittelmeerraum abgedeckt. Und alle Gesellschaften waren mehrheitlich christlich geprägt. In Apostelgeschichte 8 lesen wir, und sie gaben nicht nur so, wie wir es erhofften, sondern sie gaben sich selbst hin, zuerst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes. So verstand die erste Gemeinde ihre Aufgabe. Und so wuchs das Reich Gottes explosionsartig. Teresa von Avila hat es in einem Gebet zusammengefasst, wie sie es versteht, was es bedeutet, in der Welt zu leben. Nicht von der Welt zu sein, aber in der Welt zu leben. Da hat sie gesagt, Christus hat keine anderen Hände, nur unsere Hände, um heute seine Arbeit zu tun. Er hat keine anderen Füße, nur unsere Füße, um Menschen auf seinen Weg zu führen. Er hat keine anderen Lippen, nur unsere Lippen, um dem Menschen seine Botschaft zu verkünden. Wir sind die einzige Bibel, die die Öffentlichkeit noch liest. Wir sind Gottes Botschaft in Taten und Worten geschrieben. Werden wir dem gerecht, wenn wir uns wegschließen? Ich glaube nicht. Wir wurden gesegnet und zum Segen für die Nationen sein. Lasst uns diese Aufgabe wahrnehmen, dort, wo wir jeweils sind, und nicht, wie das Volk Gottes damals, aus Stolz, Bequemlichkeit oder Angst, den gleichen Fehler zu machen und uns wegzukapseln und zu isolieren, sondern wir sollten uns ein Beispiel nehmen an der ersten Gemeinde, die sich wie ein Lauffeuer in der Welt verbreitete und die Vielgötterei überrollte, die nicht weniger schlimm war als die, die wir heute sehen, nur einen anderen Namen hatte. Seid ermutigt und seid gesegnet und nehmt den Eindruck mit in die nächste Woche, während ihr euch vorbereitet auf die Evangelisation, und fragt den Herrn gezielt, Herr, wo kann meine Rolle in dem Ganzen sein? Ganz praktisch in unserer kleinen Stadt, in unserer kleinen Gemeinde. Wie können wir das wahrmachen? Amen.